Deutschlandfunk, der Tag.
Geht ihr wählen für die Europawahl oder nicht?
Ja.
Habt ihr ein Wahl-O-Mat gemacht?
Nee, noch nicht.
Machen wir ein Wahl-O-Mat.
Ja, Wahl-O-Mat habe ich gemacht. Sozial-O-Mat auch und auch diverse andere O-Maten. Also ich würde sagen, ich bin bereit. Von mir aus kann es direkt losgehen mit der Europawahl. Aber natürlich nicht, bevor wir hier im Podcast nicht nochmal einen großen Rundumschlag gemacht haben. Unsere Vorwahlfolge von der Tag mit Analysen des deutschen Wahlkampfs, auch aus Warschau und alle Infos, was genau ab jetzt in Brüssel passiert, was man zur EU-Wahl wissen muss. Der Tag am 7. Juni 2024. Ich bin Josephine Schulz. Wir haben viel vor und deshalb geht's auch direkt los. Endspurt im Europawahlkampf, das hat man auch heute im Bundestag gehört.
Meine Damen und Herren, diese Union, das mögen manche hier in diesem Raum nicht verstehen, ist das größte Friedensprojekt, seit Menschen vom Baum geklettert sind.
Gemeinschaftsgefühl, überall arbeiten, Frieden, mal eben nach Frankreich einkaufen fahren, studieren im Ausland mit Erasmus.
Und eine Garantie dafür wurde geschaffen mit dem Europäischen Green Deal, mit dem wir Wohlstand, Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammenbringen. Und jetzt stehen wir mit dieser Europawahl vor einer Richtungsentscheidung. Geht es weiter oder gehen wir jetzt den Rückwärtsgang ein?
Da wurde es teilweise ein bisschen pathetisch, wie hier bei den drei Regierungsparteien, die wir gehört haben.
Und nun kommt die sogenannte AfD. Der Albtraum für Deutschland, die diese Europäische Union in Trümmern legen will.
Teilweise auch ganz schön stichelig, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann hier.
Das Konstrukt Europäische Union wird künstlich am Leben gehalten. Und diesen Zustand müssen wir beenden, meine Damen und Herren. Diese EU ist dysfunktional, teuer und schadet deutschen Interessen.
Und teilweise richtig deftig wie Tino Chrupalla von der AfD. Mit Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler von der TU Chemnitz, konnte ich da heute noch mal tiefer einsteigen in den deutschen EU-Wahlkampf. Er ist Parteienforscher und hat an der TU Chemnitz die Professur mit dem Titel Europäische Regierungssysteme im Vergleich. Herr Höhne, die Europawahl wurde ja in der Vergangenheit häufig auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und nicht so wichtig genommen, so nach dem Motto, naja, ist ja nur die Europawahl. Dann gab es auch oft diese Debatte, die Kandidaten für Europa, dass die von den Parteien so ein bisschen abgeschoben werden. Haben Sie das Gefühl, das hat sich geändert und die Europawahl hat jetzt insgesamt und auch bei der Bevölkerung einen höheren Stellenwert?
Also ich glaube schon, dass die Bedeutung Europas zugenommen hat und auch ein Stück weit sich die Sichtweise der Bevölkerung, aber auch der Medien und der Parteien auf Europa verändert hat. Dennoch ist das grundlegende Muster, was wir in der Politikwissenschaft als Second Order Election herausgearbeitet haben, nach wie vor zutreffend. Das heißt, die Bedeutungsbeimessung im Vergleich zum Bundestag, die ist immer noch geringer. Und das macht sich dann zum Beispiel, oder kann man daran festmachen, an einer geringeren Wahlbeteiligung, an geringeren Wahlkampfausgaben der Parteien und vielleicht auch der medialen Berichterstattung.
Jetzt haben Sie gesagt, das nimmt aber trotzdem zu. Und mein Eindruck war auch in letzter Zeit, dass es sehr viele Appelle gibt an die Menschen. Geht wählen, Appelle, die Europawahl ist super wichtig. Und häufig mit dem Argument, wir dürfen Europa nicht den Rechtsextremen, den Rechtspopulisten überlassen. Wo ich mich gefragt habe, ist das so eine gute Argumentationsstrategie, das so als Schicksalswahl gegen die extreme Rechte zu framen? Oder wäre es nicht besser oder wichtiger, die politische Bedeutung der EU oder jetzt in dem Fall des EU-Parlaments als solches klar zu machen? Oder würden Sie auch sagen, ja, die Frage, wie stark die extreme Rechte wird, das ist genau die, um die es geht und die man ins Zentrum rücken muss?
Das ist sicherlich eine wichtige Frage. Das ist aber in der Tat nicht die einzige Frage, sondern es geht ja darum, die großen Herausforderungen Europas, Stichwort Klimawandel, Transformation der Gesellschaften, der Wirtschaften in die richtigen Bahnen zu lenken. Und da tobt ja ein ganz, ganz großer Streit darum zwischen, wenn man das zuspitzt, zwischen den grünen, libertären Parteien einerseits und andererseits den rechten, Rechtsaußenparteien, die eher sozusagen zurückgehen wollen. Und es wird eben befürchtet von Beobachtern, dass die Rechtsaußenparteien zulegen könnten. Und das wird natürlich dann sozusagen die notwendigen Anpassungen, die auch von europäischer Ebene vorgenommen werden müssen, erschweren.
Mhm,
und von daher gibt es sowas wie eine neue Politisierung. Ich würde auch sagen, wir dieser permissive Konsens, den wir früher gegenüber Europa hatten, dass der mehr und mehr zusammengebrochen ist.
Und glauben Sie, das führt zu einer Mobilisierung? Sie haben am Anfang gesagt, die Wahlbeteiligung ist bei einer Europawahl in der Regel immer noch deutlich geringer. Glauben Sie, das ändert sich jetzt durch diese Repolitisierung, wie Sie gesagt haben?
Das hat man ja bei den letzten Europawahlen schon gesehen, dass es einen Anstieg wiederum gab der Wahlbeteiligung. Und wir wissen aus der Wahlforschung, dass besonders die Parteien in der Lage sind, bei Europawahlen zu mobilisieren, die entweder ein Anliegen für die Weiterentwicklung der Europäischen Union haben. Das betrifft insbesondere grüne Parteien und auf der anderen Seite die Parteien, die eher euroskeptische bis eurofeindliche Positionen teilen, also was bei den Rechtsaußenparteien zurzeit zu beobachten ist. Die mobilisieren besonders stark, bringen also ihre Anhängerinnen eher an die Wahlurne, als es jetzt vielleicht bei den Mitteparteien, den großen Parteien mit Volksparteienanspruch der Fall ist.
Und teilen Sie diese Sorge oder diese Einschätzung, die wir schon angesprochen haben, dass es zu einem großen Erstarken der Rechtsaußenparteien kommen wird und dass die sich vielleicht sogar zu einem Riesenblock zusammenschließen, um dann wirklich mächtig zu werden?
Also wahrscheinlich wird es ein Erstarken der Rechtsaußenparteien geben. Wie groß das dann am Ende ausfällt, das ist noch die offene Frage. Die AfD hat ja durch ihre Vielfalt an Skandalen zuletzt auch einige Dämpfer hinnehmen müssen, unter anderem Landesverrat, was in der rechtsextremen Szene natürlich nicht gut ankommt. Wir werden aber, egal wie das Wahlergebnis für die Rechtsaußenparteien ausgeht, mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen rechten Block beobachten können, sondern die rechten Parteien sind sich in vielen Fragen auch uneins. Sehen wir mal von der großen einen Migrationsfrage ab. Und dann muss man sagen, wir diskutieren das deshalb auch, weil die große Koalition auf europäischer Ebene eben keine große Koalition mehr ist, wie wir das in einigen Landesparlamenten in Deutschland ja auch beobachten. Also das Zusammenspiel zwischen den sozialdemokratischen Parteien und den konservativ-christdemokratischen, die allein sozusagen nicht mehr auf eine Parlamentsmehrheit kommen und weitere Koalitionspartner benötigen. Und dann ist eben die Frage, öffnet man sich nach links oder schielt man nach rechts, wo es ja doch einige Hinweise jetzt von Frau Ursula von der Leyen in diese Richtung gab.
Kleiner Einschub an der Stelle, was sich am rechten Rand im EU-Parlament nach der Wahl verschieben könnte, wie stark das rechtspopulistisch bis rechtsextreme Lager vielleicht wird und welche neuen Bündnisse sich da möglicherweise bilden, das ist gerade ein großes Thema in der Debatte, das hatten wir auch schon im Podcast. Das hat unser Korrespondent Peter Kapern in der Folge vom 22. Mai ausführlich geschildert. Also wer das verpasst hat, da gerne nochmal reinhören. Ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema, welche Themen so im EU-Wahlkampf jetzt in Deutschland eine Rolle gespielt haben, gucken. Gerade wenn wir über die politische Bedeutung des EU-Parlaments und der dortigen Entscheidungen sprechen, finden Sie, das ist im Wahlkampf hier in Deutschland gut deutlich geworden? Ich frage das, weil wenn ich mir die Wahlplakate so angucke, dann sehe ich da unter anderem Olaf Scholz, dann sehe ich Sarah Wagenknecht und lese ganz viel über Frieden und Verteidigung. Also ich sehe Menschen, die nicht für das EU-Parlament antreten und Themen wie Verteidigungspolitik, wo das EU-Parlament jetzt vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt gegenüber den Nationalstaaten. Wie war da so Ihre Wahrnehmung?
Ja, das würde ich teilen, also diese Wahrnehmung, dass die originär europäischen Themen doch eine eher randständige Rolle im aktuellen Europawahlkampf der Parteien gespielt haben. Sie sind da zurückgefallen in das alte Muster, was man von vielen Europawahlen schon kennt, das mit nationalen Spitzenpolitikerinnen plakatiert wird. Also wir haben jetzt auch Friedrich Merz bei der CDU gesehen, wir haben Olaf Scholz bei der SPD gesehen, die eigentlich gar nicht gewählt werden können. Das ist aber etwas, was wir nicht nur in Deutschland beobachten, im deutschen Parteiensystem, sondern auch in anderen europäischen Parteiensystemen der Fall ist. Also da eine Unterbelichtung der europäischen Frage im Wahlkampf.
Und würden Sie sagen, das ist ein Problem? Also müssten wir eigentlich auf den Wahlplakaten oder in Debatten vielmehr über die Bankenunion, über europäische Schulden, was weiß ich was, über solche Themen sprechen?
Europäische Migrationspolitik, Transformation der Wirtschaften, Klimawandel, jetzt ja ganz virulent wieder durch Baden-Württemberg und Bayern, das Hochwasser. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Themen, die auf europäischer Ebene angegangen werden müssen. Und ja, da ist die Frage, wie kommen wir dahin? Welche Anreize setzen wir? Eine Diskussion, die man dabei führt, ist die, ob man nicht die Kommissionspräsidentin direkt wählen sollte. Also ob sozusagen da die Kandidierenden für diese wichtige Position in Brüssel mitgewählt werden können, neben den Parteien. Und ich glaube, das würde schon dann dazu führen, dass sich die Europawahlen ein Stück weit stärker europäisieren, als das bisher der Fall ist.
Okay, interessant. Man weiß ja aus Daten und Umfragen, dass sich relativ viele Leute auch erst ganz kurz vor der Wahl oder vielleicht sogar erst in der Wahlkabine entscheiden. Und eine Entscheidungshilfe, die viel genutzt wird, das ist der Wahlomat. Darüber würde ich gerne noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Es gibt auch andere. Es gibt auch den Sozialomat oder den Euro-Party-Check und noch einige weitere. Was sagen Sie zu dieser Art von Orientierungshilfe? Weil da kommen ja diese europäischen Themen dann wirklich vor.
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist so eine spielerische Informationsmöglichkeit, die man damit schafft. Wir haben das jetzt für die Kommunalwahlen zum Beispiel auch in Chemnitz gemacht. Voto heißt das System. Die sind sich im Grunde immer ähnlich, dass sozusagen Fragen entwickelt werden, die man als wichtig erachtet für den Wahlkampf und dann die Parteien bittet, sich zu positionieren oder man positioniert die Parteien extern durch Wissenschaftlerinnen zum Beispiel. Und da können dann Menschen, die in diese Systeme hineingehen, sich eben über die einzelnen Themen informieren, sehen, wie die Parteien sich positioniert haben und sehen auch Begründungen der Parteien wiederum. Und ich glaube, das ermöglicht schon einen einfacheren Zugang, sich über politisch virulente Themen zu informieren, als dass man erwarten kann, dass die Europawahlprogramme in die Hand genommen werden.
Was der Wahl-O-Mat ja auch macht, wenn man alle Parteien anklickt, dass man vielleicht überrascht ist, was für eine hohe Übereinstimmung man auch mit kleinen Parteien hat, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Welche Rolle spielen die kleinen Parteien aus Ihrer Sicht bei dieser Europawahl?
Naja, die Gesellschaft pluralisiert sich, diversifiziert sich. Insofern ist es auch eine eigentlich eine logische Konsequenz, dass sich das auch im Parteiensystem widerspiegelt. Das heißt, wir haben ja über 30 Parteien, die gewählt werden können zur Europawahl. Darunter sehr, sehr viele Klein- und Kleinstparteien, die keine Chance haben werden, ein Mandat zu erringen. Aber es ist besonders attraktiv für kleinere Parteien bei der Europawahl, bei dieser Europawahl anzutreten, eben weil die Wählerbindung an die etablierten Parteien etwas geringer ausfällt, weil man eher bereit ist, auch mal mit der Wahl einer neuen Partei zu experimentieren. So, und es keine Sperrklausel gibt, sodass sozusagen auch ein Stimmenanteil, ein geringer, sehr, sehr geringer Stimmenanteil ausreichen kann, um mindestens ein Mandat zu erreichen. Und hinzu kommt auch noch die staatliche Parteienfinanzierung, die ab 1% der Stimmen greift. Also das wäre sozusagen die erste wichtige Hürde für kleinere Kleinstparteien, um eine Finanzierung sicherzustellen.
Die kleinen Parteien oder die Kleinstparteien, die haben sich jetzt teilweise im Wahlkampf, oder so habe ich das gehört, ein bisschen diskriminiert gefühlt. Und es gab jetzt auch in Deutschland die Debatte, wie man mit denen umgeht, auch medial. Also zum Beispiel hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht in die ARD-Wahldebatte, die gestern lief, eingeklagt, dass sie da teilnehmen dürfen mit ihrem Kandidaten Fabio De Masi. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem oder ein Dilemma, die Auswahl aus diesen vielen Parteien, die antreten, wem man da medial wie viel Sichtbarkeit gibt, ob man vielleicht einseitig die im Bundestag vertretenen Parteien bevorzugt?
Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, da auch für Medien den idealen Weg zu finden. Es wird wahrscheinlich immer über Kompromisse am Ende gehen. Es geht natürlich um die Chancengerechtigkeit der verschiedenen Parteien, aber man muss dabei natürlich auch schon einbeziehen, welche Partei am Ende auch realistische Chancen hat, im Parlament vertreten zu sein. Und da ist das Bündnis Sarah Wagenknecht vielleicht ein Grenzfall, wenn man sozusagen immer nur von den bisherigen Parteien ausgeht und die in Talkrunden einlädt, dass man dann zu sehr daran mitwirkt, dass sich Parteiensystemstrukturen verfestigen. Also man eher nicht so offen ist sozusagen für neue Mitbewerber. Deshalb lohnt vielleicht da auch schon der Blick auf demoskopische Befragungen, die ja schon gezeigt haben, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht doch Chancen hat, in das Parlament, in das Europäische Parlament einzuziehen und sie und das also sozusagen als Rechtfertigung, Begründung zu nehmen, auch mit einzubeziehen in ein Talkshow-Format.
Und finden Sie das gut, dass es keine Sperrklausel gibt und dadurch auch schon Parteien mit einem Abgeordneten mit, ich glaube, unter 1% der Stimmen ins Europaparlament einziehen können? Es soll ja bei der nächsten Europawahl dann doch wieder eine Sperrklausel geben. Also das will man wieder ein wenig einschränken.
Ja, da gibt es eine Debatte darum, braucht man die Sperrklausel, braucht man die nicht. Auch verschiedene Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Man muss dazu sagen oder den Leuten erklären, dass ja aus dem Europäischen Parlament, anders als im parlamentarischen Regierungssystem, nicht wirklich eine Regierung hervorgeht, sondern dabei die Staats- und Regierungschefs, also bei der Suche nach der Kandidatin für das Amt des oder der Kommissionspräsidentin, nach wie vor eine sehr, sehr entscheidende Vorschlagsrolle haben. Also das liegt nicht allein beim Europäischen Parlament. Und die Kommissionspräsidentin ist auch nicht darauf angewiesen, dass sie sozusagen sich die ganze Zeit ihrer Regierung auf eine Mehrheit im Europäischen Parlament stützen kann, um sozusagen als Kommissionspräsident tätig zu sein. Das ist sozusagen nicht erforderlich und von daher würde ich das auch so sehen, dass es nicht unbedingt eine hohe Sperrklausel braucht, sondern man abwägen muss, dass es auch wichtig ist, dass die Vielfalt der Gesellschaft sich auch in parlamentarischen Mandaten widerspiegelt.
Das war Benjamin Höhne. Ganz herzlichen Dank, Herr Höhne, für das Gespräch. Deutschland wählt wie die meisten Länder am Sonntag. Tschechien und Irland wählen heute. In Estland, da wird schon online abgestimmt und die Niederländer, die haben das Ganze schon hinter sich. Und da gibt es auch schon so erste Nachwahlbefragungen, also eine grobe Idee, wie die Wahl dort ausgegangen sein könnte. Klaus Remmer, einer unserer Brüssel-Korrespondenten, ist unsere zweite Station heute im Podcast. Klaus, wird da in Brüssel bei dir schon ganz gespannt auf diese Umfragen aus den Niederlanden geguckt?
Na, man hat natürlich schon hingeschaut, eben weil die Niederlande den Auftakt bilden und alle wissen, das ist jetzt eine Kette, so wie du es beschrieben hast. Am Sonntag wählen die meisten Länder und natürlich liegt da die Aufmerksamkeit dann schnell eben auf diesem ersten Land, weil insbesondere auch wir Journalisten natürlich seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, auf dieses Wochenende hinarbeiten und alle wissen, ein Land für sich ist, was die Wahl des neuen Parlaments angeht, jetzt noch nicht aussagekräftig. Aber die Prognosen, die dann da sagen, dass das rot-grüne Bündnis in den Niederlanden Wahlverlierer noch bei den Parlamentswahlen, die ja noch nicht so lange zurückliegen, stärker war als die Partei von Geert Wilders, das wurde vermerkt. Es ist ja auch knapp. Die Fehlermarge liegt bei etwa einem Parlamentssitz und das ist genau die Marge, die Rot-Grün im Moment vor der Wilders-Partei liegt.
Jetzt sagst du, das wurde vermerkt. Wird das nur vermerkt oder wird das so interpretiert, dass der große Erdrutschsieg der extremen Rechten, den ja viele befürchten, zumindest für die Niederlande jetzt erstmal ausgeblieben ist?
Ja, also die Interpretation wäre voreilig. Ich meine, vergessen wir nicht, Rot-Grün musste sich zusammentun in den Niederlanden, um politisch relevant zu bleiben. Ja, das ist zumindest im direkten Wettbewerb mit Wilders diesmal dann in Anführungsstrichen gut gegangen. Aber noch einmal, dieses eine Land, das lässt keine Aussagen über einen Trend zu und über die Wahrscheinlichkeit, die wir ja verzeichnet und berichtet haben in den letzten Wochen und Monaten, dass die Rechtsparteien stärker, sehr viel stärker vertreten sein werden im neuen Parlament, als das in der letzten Legislatur der Fall war.
Was ich mich gefragt habe, bei nationalen Wahlen ist ja eigentlich immer die Idee, alle wählen gleichzeitig, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind, wenn das jetzt in der EU anders gehandhabt wird und die Staaten so ein bisschen nach und nach wählen und man dann auch immer schon die Nachwahlumfragen aus den anderen Ländern hört. Ist das ein Problem im Sinne gleicher Ausgangsbedingungen? Weil ich weiß ja jetzt eigentlich schon mehr, als so eine Niederländerin gewusst hat.
Das stimmt, du hast recht, aber das verweist eben auf die Tatsache, dass es sich hier nicht um eine, wie sage ich mal, eine Europawahl im klassischen Sinne, so wie man sich das möglicherweise vorstellt, dass da ein Kontinent oder zumindest eine Union zur gleichen Zeit ein Parlament wählt. Das sind 27 nationale Wahlgänge und das Wahlrecht, das wird von jedem Einzelstaat unterschiedlich entworfen. Es folgt anderen Regeln und was den Wahltermin angeht, so ist es eben so, dass die Niederländer nie an einem Sonntag wählen. Traditionell, wir wiederum gerade an einem Sonntag wählen. Und so gibt es unterschiedliche Herangehensweisen an Wahldaten. Das Gleiche sehen wir in Bezug auf das Wahlalter. Deutschland gehört zu der kleineren Zahl von Ländern, in denen schon ab 16 gewählt werden darf. Das Gleiche gilt, was die Sperrklauseln angeht. Einige haben gar keine, die meisten, so wie wir, haben keine Sperrklausel, so wie etwa bei Landtags- und Bundestagswahlen. Sehr wohl aber gibt es diese Hürde, zum Beispiel 5% in Tschechien, in Ungarn, in Polen, in Frankreich oder 4% in Italien und Österreich. Also da hat jedes Land seine eigenen Regeln.
Interessant. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das können die Länder alles für sich entscheiden.
So ist es. Und wenn du sagst, ja, ich rede hier über Ergebnisse, naja, habe ich natürlich nicht getan. Ich rede über Prognosen. Das sind privat erhobene Daten, so wie wir das auch in Deutschland kennen, etwa von Fernsehsendern durch Befragungen von Wählern nach Verlassen des Wahllokals. Die eigentlichen harten Ergebnisse, da gibt es eine feste Regel, die dürfen nicht veröffentlicht werden, bevor das letzte Wahllokal in der EU schließt. Und das ist der Fall Sonntagabend 23 Uhr in Italien. Das ist auch der Moment, wo die Daten, die durch das Europäische Parlament mitgeteilt werden, in das Pressezentrum im Europäischen Parlament dann auch erst Ergebnisse weitergibt.
Dann switchen wir mal wieder aus den ganzen Mitgliedstaaten jetzt zu dir nach Brüssel. Vielleicht kannst du uns mal schildern, wie gerade so die Stimmung ist. Ist da schon wildes, hektisches Treiben in Vorbereitung auf Sonntag? Oder ist das alles noch total verlassen, weil alle noch im Wahlkampf-Endspurt in ihren Heimatländern sind? Wie muss man sich das Europaviertel da gerade vorstellen?
Ja, ich würde Letzteres annehmen. Das war ja nun während des Wahlkampfs insgesamt so. Es wäre ja auch widersinnig für einen Kandidaten, der gewählt werden möchte, wenn er nicht gerade aus Belgien kommt, sich hier in Brüssel aufzuhalten. Da sind die Wähler nicht und es wird um Stimmen gekämpft. Das passiert in den Heimatländern. Und jetzt wird sich das zurückverlagern in das Europaparlament nach Brüssel. Am Sonntag wird dieses Parlament wirklich einem Bienenkorb gleichen, denn die gesamte Plenarebene, auch der Plenarsaal selbst, wo sonst die Abgeordneten sitzen, wurde umgebaut zu einem großen Pressezentrum. Und dort werden sich hunderte Journalisten tummeln. Es werden gleichzeitig Politiker dazukommen. Die haben eine gewisse Abwägung vorzunehmen. Gehen sie in ihre Hauptstädte, um dort Sieg oder Niederlage zu feiern oder aber sich gegenseitig zu trösten? Oder kommen Sie nach Brüssel, weil es doch zunehmend so ist, dass im Europaparlament selbst auch Medien sind, wo man eingeladen wird, wo man gerne dabei ist, wo man das Wahlergebnis diskutiert, einordnet und möglicherweise Fühler ausstreckt für die Tage, die danach kommen.
Was genau passiert denn dann am Sonntag in Brüssel? Gibt es da so eine Art festgelegtes Prozedere? Du hast mir vorher schon gesagt, es läuft in jedem Fall anders, als wir das von der Bundestagswahl kennen.
Ja, das ist so. Wir sind gewohnt, dass es einen Gongschlag gibt und dann ist es 18 Uhr, die Wahllokale schließen, Prognosen dürfen veröffentlicht werden und wenn denn dann nicht die erste Hochrechnung, aber dann ist es doch innerhalb von 60 oder 90 Minuten im Wesentlichen klar, wie die Wahl gelaufen ist. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass es nicht ständig Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, aber in Brüssel und im Europaparlament, da wird das anders sein. Da bekommen wir ein gesamteuropäisches Bild im Laufe des Wahlabends. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass wir echte Ergebnisse erst nach 23 Uhr kriegen. Ich glaube, die Prognosen, die wir den Abend über zunehmend bekommen, werden schon ein ziemlich realistisches Bild ergeben. Aber es wird dauern. Wer also um 18 Uhr dabei ist und er will sich nun oder sie will sich über das Ergebnis informieren, dann muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Es sei denn, es interessiert einen nur das innenpolitische Bild dieser Wahl. Das wird wie gewohnt ablaufen. Wir rechnen mit einer ersten Kalkulation für die Sitzverteilung im neuen Parlament gegen etwa 20 Uhr, 20.15 Uhr und mit Updates den Abend über, sodass vielleicht so gegen 22:45, 23:30 feststehen könnte, wie sich dieses Europäische Parlament für die nächsten 5 Jahre sortiert. Das kann dann mit 1, 2 Sitzen abweichen, aber ich glaube, dann haben wir ein ziemlich zuverlässiges Bild.
Und wenn wir dieses zuverlässige Bild haben, was passiert dann ab Montag? Ich stelle mir vor, dann reisen alle neuen Abgeordneten an, beziehen ihre Büros und dann ist so ein bisschen wie erste Woche in der Uni, so Einführungswoche mit Campusführung und allem drum und dran.
Ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Ich glaube, dass wir die Aufmerksamkeit auf die Bildung der sogenannten politischen Gruppen lenken müssen. Denn das ist dann am Ende das, wie Macht sich zeigt. Sie zeigt sich natürlich klar durch das Mandat des Abgeordneten, der in seiner Stimme ungebunden ist. Ungebundener übrigens, muss man sagen, als im Bundestag oder in Landtagen, wo wir Fraktionszwänge kennen. Das ist ja hier nicht der Fall. Hier sind die Abgeordneten durchaus selbstbewusst. Und auch wenn sie Mitglied einer politischen Gruppe sind, können sie in Einzelfragen auch davon abweichen. Das passiert immer wieder. Nun sind trotzdem die Gruppen, man könnte sagen Fraktionen, wichtig für die Verhältnisse von Macht in diesem neuen Parlament. Und die Umfragen ergeben, dass die konservativen Christdemokraten, die schon jetzt die größte Gruppe bilden, wieder stärkste Kraft werden. Das wird seit Monaten ausgewiesen, ein Vorsprung von 30, von 40 Sitzen, dass die Sozialdemokraten an zweiter Stelle sind. Aber ich sagte schon, es gibt viel Bewegung, etwa bei dem starken Abschneiden der deutschen Grünen bei der letzten Europawahl. Das wird sich so nicht wiederholen. Die Partei von Emmanuel Macron. Sie wird federn lassen und es werden aller Voraussicht nach Gewinner zu verzeichnen sein bei den Parteien etwa von Frau Meloni in Italien oder aber bei anderen eher rechtsgerichteten Parteien.
Und wie läuft das dann praktisch, diese Fraktions- oder Gruppenbildung? Also läuft dann zum Beispiel so ein einzelner Abgeordneter von der Kleinstpartei über die Gänge, klopft an die anderen Büros und fragt, darf ich bei euch mitmachen? Oder ist das eigentlich schon vorher abgekartete Sache und ihr hört da schon so ein bisschen was hinter den Kulissen, wer sich wie zusammentun will? Oder wie läuft das?
Na, darüber wird natürlich seit vielen Wochen spekuliert, denn es ist ja klar, jede politische Gruppe hat ein Interesse, so stark wie möglich zu sein. Je mehr Abgeordnete man auf sich vereinigen kann, desto stärker das politische Gewicht. Aber ja, es ist natürlich so, wie du gerade gesagt hast, da sind durchaus Abgeordnete, die sind in Anführungsstrichen zunächst einmal allein, weil sie mit ihrer Partei eben nur in der Stärke von 1, 2 oder 3 Abgeordneten ins neue Parlament eingezogen sind. Ob diese Abgeordnete sich entscheiden, alleine zu kämpfen oder aber sich einer Gruppe anzuschließen, das müssen sie selbst entscheiden. Wichtiger für die Mehrheitsverhältnisse im nächsten Parlament sind die politischen Gruppen mit den großen Parteien. Etwa die Frage, und da sind sie nach jeder Wahl ungebunden, das ist ein Kommen und Gehen, schließe ich mich einer anderen Gruppe an. Alleine der sagen wir mal, konservative bis rechte Flügel, der besteht eben aus den schon erwähnten Christkonservativen, dem größten Flügel, im Moment 176 Abgeordnete aus vielen, vielen Ländern, aus vielen, vielen Parteien. Dann gibt es eine rechtere Variante davon, in Anführungsstrichen, die ECR-Gruppe, die europäischen Konservativen und Reformer mit im Moment knapp 70 Abgeordneten und dann die rechtsextreme ID-Fraktion mit noch einmal im Moment knapp 50 Abgeordneten. Und wie sich das verteilt und ob es dort Abgänge und Zugänge gibt, das wird sich in den nächsten Tagen insbesondere durch informelle Gespräche im Hintergrund abzeichnen. Und irgendwann ist klar, ja, zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, die Abgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei, die im Moment gar keiner politischen Gruppe angehören, treten der Gruppe X bei. Oder aber Frau Meloni entscheidet sich mit ihren Fratelli d'Italia doch in ein anderes Bündnis zu gehen. Frau Le Pen kann möglicherweise Erfolg verzeichnen, wenn es darum geht, die Rechte zu vereinigen. Das ist ihre Absicht. Ich sehe dafür wenig Chancen. Aber all das zeigt, Josefine, wie sehr das in Bewegung ist.
Okay, da ist viel in Bewegung. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr uns da auf dem Laufenden haltet über alles, was rauskommt aus diesen informellen Runden. Müssen wir noch irgendwas wissen über den Zeitplan ab Sonntag?
Na, was ich jetzt skizziert habe, ist wirklich die unmittelbare Phase nach den Wahlen. Alles läuft natürlich hinaus auf die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments. Da sind die Regeln recht streng. Das Parlament tritt zusammen am ersten Dienstag, einen Monat nach der Wahl. Wenn du auf den Kalender schaust, wirst du sehen, dass das auf den 16. Juli fällt. Und deshalb ist es kein Zufall, dass sich die Abgeordneten am 16. Juli in Straßburg zur konstituierenden Sitzung einfinden. Erste Aufgabe ist die Wahl eines Parlamentspräsidenten, einer Parlamentspräsidentin. Vieles deutet darauf hin, dass Roberta Metsola aus Malta zunächst einmal eine zweite Amtszeit für 2,5 Jahre bekommt. Und diese Wahl ist eigentlich Voraussetzung für alles andere. Dann können die Vizepräsidenten gewählt werden. Dann kann man sich über Ausschüsse unterhalten. Und dann kann man, wenn es denn bis dahin eine Kandidatin, einen Kandidaten gibt, die Kommissionspräsidentin wählen. Doch diese zu nominieren ist Aufgabe des Europäischen Rats, also der Staats- und Regierungschefs. Und auch das wird sich in dieser Phase von Sonntagnacht bis zur ersten Sitzung abspielen. Das kann schon recht schnell gehen. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich schon am 17. Juni zu einem informellen Treffen. Da wird das Thema, wer wird was, Personalpaket schon auf dem Tisch sein. Und es werden Vorbereitungen getroffen für den Gipfel, der Ende Juni stattfindet. 27. 28. Juni sollten die Staats- und Regierungschefs in dem Moment bereits in der Lage sein, Frau von der Leyen oder eine Alternative zu nominieren. Dann ist es Aufgabe der Kandidatin in den Tagen darauf, im Parlament eine Mehrheit für sich zu organisieren.
Ich sehe schon. Euch wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist ja schon mal gut.
Ja, die Vermutung habe ich auch.
Klaus, vielen Dank dir.
Gerne.
Und von Brüssel machen wir jetzt nochmal einen geografischen Sprung zu Peter Sawicki nach Warschau. Hallo Peter.
Hallo.
Peter, erzähl doch mal, wie ist so die Stimmung in Polen? Sind alle voll im Europa-Wahlfieber oder interessiert das die Leute, ich sag mal, eher so medium?
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also die Stimmung ist ziemlich mau, muss man sagen. Also das liegt daran, dass die Leute müde sind einfach vom Wählen. Das ist ja die dritte Wahl innerhalb kurzer Zeit. Im Herbst gab es die Parlamentswahl, wo ja sehr viele Leute zur Wahl gegangen sind, 75% und PiS abgewählt hatten. Es gab die Kommunal- und Regionalwahlen im April und jetzt also die Europawahl. Und es steht auch eigentlich schon die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr am Horizont, worüber auch schon gesprochen wird. Also ja, die Stimmung ist eher mau, so mäßig ausgeprägt. Hinzu kommt, muss man auch sagen, dass es in Polen schon auch historisch immer noch eine gewisse Skepsis bei den EU-Wahlen gibt. Die Wahlbeteiligung 2019, ich habe nochmal nachgeschaut, die lag bei ca. 45%.
Okay,
vorher war sie nochmal deutlich
wenig
niedriger.
Ja.
Ja, genau. Und früher war sie noch niedriger. Und jetzt hofft man, dass das bei ca. 50% liegen könnte. Ich war am Dienstag auf einer Kundgebung von Donald Tusk hier in Warschau auf dem Schlossplatz in der Altstadt. Lech Wałęsa, der frühere Präsident, war auch da, was ja zeigt sozusagen, wie die Politiker auf den letzten Metern versuchen, nochmal ihre Leute so gut es geht zu mobilisieren, dass eben ja zumindest die eigenen Kernwähler zur Wahl gehen. Speziell für Donald Tusk ist es ja wichtig, dass er mobilisieren kann, um Peace zu schlagen. Das ist sein erklärtes Ziel, auch wichtig für ihn innenpolitisch. Und Stand jetzt, muss man sagen, könnte es klappen, aber es gibt in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bürgerkoalition von Donald Tusk und Peace.
Ich finde das interessant, dass du jetzt gesagt hast, die Stimmung ist eher so ein bisschen mau und generell hat man da Probleme mit der Mobilisierung für die EU-Wahl, weil meine Erinnerung war eigentlich immer, dass Polen ein Land ist, wo trotz der jahrelangen Peace-Regierung, die ja ihre großen Differenzen mit der EU hatte, vor allem der jüngere Teil der Bevölkerung doch sehr proeuropäisch war und ist. Ist das immer noch so oder ist das abgeflaut?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Also wenn man sich erstmal die Statistiken anschaut, so ganz nüchtern, wie viele Leute in Polen möchten Teil der EU sein, wer würde aus der EU austreten, wenn man die Möglichkeit hätte. Also das sind immer noch diese sehr hohen Zahlen, ca. 80% wollen auf jeden Fall, dass Polen in der EU bleibt, dass Polen, also stimmen der EU-Mitgliedschaft Polens zu. Also das ist eindeutig, würde ich sagen, einerseits. Andererseits gab es vor ein paar Wochen ein Interview, was ich sehr interessant fand im Radio. Da hat man mit dem Autor einer Studie gesprochen, wo die EU-Haltung der Menschen in Polen untersucht wurde. Und diese Studie wurde unter dem Titel veröffentlicht, gereift und durchsetzungsfähig. Und die Kernthese war, die meisten Menschen in Polen, was man ja an den Zahlen auch sieht, sind eben europäisch eingestellt. Aber man möchte Europa auch sozusagen aktiv mitgestalten. Also kein Europa ohne unser aktives Zutun, ohne nicht über uns hinweg. Das sind so die Mottos hier in Polen. Daraus spricht so ein bisschen auch, das ist jetzt sozusagen meine Schlussfolgerung, naja, man fühlt sich hier so ein bisschen in den 20 Jahren Mitgliedschaft in der EU immer noch so ein bisschen im Westen übersehen. Da gibt es natürlich diese prominenten Beispiele, Russlandpolitik, Nord Stream, wo man ja auf Polens Stimmen jahrelang nicht gehört hat, mit all den Konsequenzen, die wir ja heute sehen in der Ukraine, was er dazu beigetragen hat. Und dass Polen zum Beispiel auch nicht so wirklich repräsentiert gewesen ist in den hohen Ämtern in Brüssel. Von Donald Tusk mal abgesehen, der EU-Ratspräsident gewesen ist. Also man fremdelt hier vielleicht so ein bisschen noch mit dieser europäischen Idee. Man weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung sich das bewegen soll und fühlt sich nach wie vor nicht ausreichend im Westen wahrgenommen. Deswegen vielleicht dieses etwas ambivalente Bild, was daraus entsteht.
Und da würdest du auch sagen, das hat sich durch den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht geändert. Weil meine Wahrnehmung wäre schon, dass Polen in diesem Kontext eine sehr wichtige Stimme geworden ist. Und gerade auch diese Bedrohung, die wird ja in Polen sehr stark wahrgenommen. Ist das nicht etwas, was die Menschen für die Europawahl mobilisiert? Weil ich habe gehört, Donald Tusk, der macht ja in seinem Wahlkampf mit diesem Sicherheitsaspekt gegen Russland ja schon sehr, sehr stark Stimmung.
Ja, aber letztlich ist das ein Aspekt, der vor dem Hintergrund vieler innenpolitischer Querelen ausgetragen wird. Und das wird eben sehr stark auf die Innenpolitik projiziert. Einerseits sagt völlig richtig Tusk als ja schon auch überzeugter Europäer, das ist ein europäisches Thema, also Grenzschutz. Das ist ja letztlich die EU- und NATO-Außengrenze. Bei diesem Ausbau des Grenzschutzes, den es ja jetzt geben soll, da möchte die jetzige Regierung 10 Milliarden Zloty, etwas mehr als 2 Milliarden Euro investieren. Da sagt man, die EU soll das mitfinanzieren, also Ausbau der Grenzbefestigung an der Grenze zu Belarus. Aber das ist ja letztlich so ein impliziter Verweis auf Europa, sozusagen Mittel zum Zweck, wenn man so will. Also man sieht hier dieses Thema Sicherheit eher durch die nationale Perspektive, beziehungsweise so wird das kommuniziert auch von Donald Tusk, der natürlich auch versucht, Peace so ein Kernthema streitig zu machen. Also Tusk sagt ja jetzt das, was Peace früher auch schon gesagt hat. Wir sind die Garanten für Sicherheit, für Stabilität. Und Tusk sagt dann aber, wir tun das natürlich auch im Sinne Europas, im Interesse Europas und Europa soll sich finanziell daran mit beteiligen. Insofern muss man sagen, ist das nicht wirklich ein Thema, was aus polnischer Sicht auf europäischer Ebene betrachtet wird. Anders ist es sicherlich beim Thema der Ukraine-Unterstützung und zum Beispiel auch der Verteidigungszusammenarbeit, Rüstungspolitik. Das sind ja also Dinge, die jetzt auch Polen versucht nach vorn zu bringen. Aber das spielt in diesem Wahlkampf, sofern man überhaupt von einem Wahlkampf sprechen kann, im eigentlichen Sinn auf Europa bezogen, eine geringe Rolle.
Aber gab es denn Themen, die diesen Europawahlkampf bestimmt haben? Hast du das Gefühl, das waren vielleicht auch andere als in Deutschland oder gab es das gar nicht?
Ich habe mir mal zum Beispiel die Webseiten gerade der Regierungsparteien angeschaut, was die da so zu Europa geschrieben haben. Die Linke schreibt dann beispielsweise, eine der drei Regierungsgruppierungen, als ersten Satz: Wir wollen ein freies, demokratisches, gerechtes, sicheres Europa. Aha, das klingt jetzt erstmal sehr konkret, ja. Und bei der Bürgerkoalition, bei der Gruppierung von Donald Tusk, da ist sogar gar kein Wahlprogramm für den EU-Wahlkampf auf der eigenen Website. Also das zeigt so ein bisschen auch, wie wenig konkret das gewesen ist. Es gab in Ansätzen solche Debatten, wie sollte Polen dem Euro perspektivisch beitreten. Das ist über Jahre überhaupt kein Thema gewesen. Peace Wetter zum Beispiel dagegen. Und auch die jetzige Regierung kann sich da noch nicht so richtig darauf verständigen, überhaupt eine Perspektive aufzuzeigen. Natürlich hat man hier auch über Themen wie Klimaschutz, wie Migration, wie Zukunft der EU-Strukturen gesprochen, aber sehr oberflächlich, was eben auch mit dieser Wahlmüdigkeit insgesamt in Polen zusammenhängt. Und das meiste, wie gerade eben geschildert, ist vor dem Hintergrund innenpolitischer, auch Querelen, sozusagen Wahlkampfthema gewesen, also wirklich innenpolitische Themen, die in diesem EU-Wahlkampf eine Rolle gespielt haben und dann am Ende auch den Ausschlag geben könnten. Beispielsweise ist neulich ein Fall von mutmaßlich massivem Missbrauch öffentlicher Gelder bekannt geworden durch in Zeiten der Peace-Regierung. Das könnte zum Beispiel auch Auswirkungen auf den Wahlausgang haben. In diese Richtung hat sich das eher in den vergangenen Wochen bewegt.
Du hast jetzt schon gesagt, für Donald Tusk ist es sehr wichtig, dass er die Peace bei diesen Europawahlen schlägt. Allgemein wird ja auf europäischer Ebene ein Erstarken der Extremrechten oder der Rechtsaußenparteien im EU-Parlament erwartet. Wie sieht das aus in Polen? Wird die Peace da ihren Teil zu beitragen? Also glaubst du, sie wird stark, oder wird es eher umgekehrt so sein, dass jetzt der Europäer Donald Tusk diese Wahl gewinnt und der rechte Teil in Polen da eher schwächer wird?
Also von den Zahlen her wird es in Polen auf jeden Fall, sofern man von so einem Rechtsruck dann wird reden können in Europa, eine Abfederung geben, weil Peace bei der letzten Europawahl deutlich über 40% bekommen hat. Jetzt werden sie ungefähr auf 30% kommen. Also sie werden in jedem Fall deutlich verlieren. Es gibt ja noch diese rechtsaußen-libertäre Partei Konföderation, die bei den Parlamentswahlen schwächer abgeschnitten hat als gedacht, die könnte tatsächlich jetzt auf über 10% kommen. Die würde dann wiederum ein bisschen gewinnen, aber in Polen würde sozusagen gegen den Trend gestimmt werden. Es wäre dennoch ein Problem für Donald Tusk, wenn Peace stärkste Kraft werden sollte. Also sprich, zu einem möglichen Rechtsruck, den es geben könnte jetzt in Europa, wird Polen nicht beitragen. Es könnte aber sein, dass es ein Ergebnis gibt, was dennoch langfristig gesehen sozusagen dann ungünstig wäre für diese ja proeuropäische Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk.
Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, zum Beispiel dazu, wie sich genau die Fraktionen bilden im EU-Parlament, wie auf EU-Ebene nach der Wahl die Posten verteilt werden, welche Chancen die kleinen Parteien sich ausrechnen können, dann empfehle ich den Blick in unsere Deutschlandfunk-App. Da gibt es so ein Themenband, ein Themenschwerpunkt zur EU-Wahl, wo auf diese und auch auf ganz viele andere Aspekte nochmal konkret eingegangen wird. Und noch wichtiger: Am Sonntag, da machen wir im Deutschlandfunk ab 17.50 Uhr eine riesige Wahlsendung bis Mitternacht. Da gibt es immer die neuesten Ergebnisse und Infos und die ganzen 6 Stunden Analysen aus allen Richtungen. Interviews mit Spitzenpolitikern aller Parteien, Interviews von vor Ort aus Brüssel. Also da haben wir die ganze gesamte Man- und Woman-Power, die wir hier in der Politikredaktion haben, zusammengesammelt, um eine Mega-Sendung auf die Beine zu stellen. Deshalb mein großer Tipp: Sonntagabend Deutschlandfunk einschalten. Ganz normal live ab 17.50 Uhr. Und am kommenden Montag gibt es dann natürlich einen frischen Podcast. Da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis der Europawahl da möglicherweise auch eine Rolle spielen wird. Tom Funke und ich, Josephine Schulz, wir wünschen ein schönes Wochenende, ein schönes Wahlwochenende. Und wer noch was zu dieser Folge heute loswerden will, immer raus damit an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss.